HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Wann ist eine Rente gerecht und wie lässt sie sich finanzieren?
Die Renten sind sicher. Ja, sie sind sicher, aber nicht als ein Geschenk des Himmels.
Wo heute 40- oder 50-jährige Menschen beieinander sitzen, da ist das Thema Rente ein sicherer Stimmungskiller.
Auf jeden Fall Angst, weil man natürlich gerade im hohen Alter, wenn man was erreicht hat, sich ja eigentlich auch was leisten können möchte.
Meine Rentenversicherung wird meine eigene Tasche sein.
Ihr werdet euch noch freuen, denn wenn ihr Rentner seid, habt ihr für euren Unfug im Alter keine Zeit.
Ja, ja. Warum eigentlich gibt es nach fetten Jahren für die Wirtschaft immer mehr Menschen mit mageren Renten?
Ja, ein angemessener Lebensstandard hat man mit den 420 Euro nicht.
Natürlich ist es wenig Geld und es ist vieles nicht möglich.
Dann bringt ihr uns ganz lässig die Zeitung in der Nacht und fahrt dann für uns Taxi ab morgens früh um 8.
Och, wir können stolz sein, dass wir noch so ein System haben. Ich meine, die Rente wird nicht mehr ausreichen für die meisten, aber sie ist immer noch sicher. Aber sie reicht nicht mehr aus zum Leben.
Wenn im Alter die Kräfte nachlassen, dann kommt als ausgleichende Gerechtigkeit die Rente, damit wir die müden Hände in den Schoß legen können. Schön wär's. Stattdessen ringen immer mehr Menschen die Hände, wenn die Rede auf die Rente kommt. Ein Leben lang geschuftet und dann trotzdem in die Altersarmut. Wegen Haushalt und Kindern zu oft die Erwerbsbiografie unterbrochen und deshalb keine Chance gehabt, genügend einzuzahlen. Immer zu wenig verdient und deshalb auch bei der Rente zu kurz gekommen. Auch unsere Politiker ringen miteinander und mit den Staatsfinanzen. Sie ringen um Renten, deren Höhe ebenso bezahlbar wie gerecht sein soll. Aber die Rentenkonzepte gleichen oft einer Quadratur des Kreises, sowie die doppelte Haltelinie, die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ziehen will. Das Rentenniveau soll bei 46% des Durchschnittseinkommens liegen bleiben, der Rentenbeitrag bei 22%. Die Renten nicht niedriger, die Beiträge nicht höher als bis zu der jeweiligen Linie. Aber dieses Prinzip beschreibt leider auch, wie weit die Suche nach dem besten Rentenkonzept insgesamt gediehen ist, nämlich bis hierher und nicht weiter. So manches Konzept ist noch weit von einem Beschluss und so manche Idee noch weit von einem Konzept entfernt. Eine altersgerechte Sozialpolitik für unsere Gesellschaft zu machen, ist eben eine Herausforderung, der gerecht zu werden schwierig ist, vor allem wenn man es auch noch gerecht machen will. Die Rente, eine Frage der Gerechtigkeit, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit einem Blick, den unser Kollege Simon Plentinger auf das Rentenalter wirft und der für ihn ein Blick durch das Fernrohr ist, denn Simon Plentinger ist 26.
Endlich berufstätig. Nach all den Jahren Schule und Studium darf ich jetzt Geld verdienen. Das heißt auch, heute schon an die Rente denken, jetzt wo ich jeden Monat Beiträge zahle. Aber wie war das noch? War da nicht eine Reform und Nachbesserung zur Reform, eine neue Reform, dann Reform der Reform?
Mit diesem Gesetzespaket.
Wir haben das vor der Wahl.
Die Rente ist sicher.
Sie haben die Leute abgezockt.
Dass wir die Leistung von Menschen anerkennen.
Allerdings.
Und gerecht ist es auch.
Einmal von Anfang. Ich bin 26 Jahre alt, Jahrgang 1990. Und meine Aussichten sind, genau, sie sind mau. Wäre ich, sagen wir, 100 Jahre früher geboren und irgendwann in den 50ern in Rente gegangen, hätte ich bei meiner Alterssicherung noch ganz schön alt ausgesehen. Damals war die Rente nämlich noch eher ein Zuschuss als eine echte Absicherung. Das änderte erst Konrad Adenauer 1957 mit der ersten großen Rentenreform in der BRD.
Es ist auch richtig, dass diese alten oder nicht arbeitsfähigen Menschen auf die Besserung ihres Lebensstandards lange haben warten müssen.
Ab da wurde die Rente zum Lohnersatz im Alter. Außerdem sollten die Rentner erstmals auch etwas davon haben, wenn die Löhne steigen. Und so stiegen die Renten und stiegen. Wäre ich 75 Jahre früher geboren, etwa 1915, hätte auch ich etwas davon gehabt. Ende der 70er hatten wir in Deutschland nämlich das höchste Nettorentenniveau. Es lag bei fast 60% des Durchschnittsgehalts. Bezogen auf die Standardrente. Die würde man kriegen, wenn man 45 Jahre in die Rentenkassen einbezahlt hat und ein exakt durchschnittliches Einkommen hatte.
Die Renten sind sicher. Ja, sie sind sicher, aber nicht als ein Geschenk des Himmels.
Auch Herr Blüm macht keine Geschenke. Die Standardrente ist in absoluten Zahlen zwar immer weiter gestiegen, aber rechnet man mit ein, dass ja auch die Preise gestiegen sind, dann ist sie eigentlich seit Mitte der 70er gleich geblieben. Da kann man sich nicht mehr von kaufen. Der tiefe Einschnitt kam 2001. Wäre ich 1940 geboren, hätte mich die große Veränderung kurz vor der Verrentung erwischt. Die Rentenkassen wollten jetzt nur noch das für die Rente ausgeben, was auch da ist. Denn immer weniger Junge müssen mehr Alte finanzieren. Vorbei war es mit der Orientierung am Lebensstandard. Dafür sollten die Beiträge jetzt möglichst stabil bleiben. Damals regierte Rot-Grün die Bundesrepublik und ein schwarzer Seehofer schimpfte:
Das Sicherste ist die nächste Rentenreform, die notwendig wird, weil Sie die erste vermurkst haben. Herr Riester, Sie sind ein begnadeter Murkser.
Seitdem ist es immer wichtiger geworden, auch noch privat vorzusorgen. Dazu kam dann 67 als neues Renteneintrittsalter, beschert vom ersten Kabinett Merkel und SPD-Arbeitsminister Franz Müntefering. Später dann das Rentenpaket von 2014. Es soll die Rente gerechter machen, sagt Frau Nahles von der SPD.
Das ist nicht geschenkt, sondern verdient.
Zurzeit liegt das Rentenniveau schon etwas unter 50%. Doch es wird immer weiter sinken. Wäre ich 1965 geboren, also 25 Jahre früher, würde ich 2032 in Rente gehen. Bis dahin soll das Niveau nicht unter 43% sinken. Tatsächlich werde ich, Jahrgang 90, frühestens 2057 in Rente gehen. Wahrscheinlich muss ich sogar noch länger ran. Was bis dahin sein wird, wie soll ich das wissen? Da sind noch fast 40 Jahre hin. Aber ich ahne, wie wichtig es ist, jetzt darüber zu sprechen.
Sagt unser Kollege Simon Plentinger mit 26 Jahren. Professor Reinhold Schnabel, Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen. Guten Abend.
Guten Abend.
Muss man sich tatsächlich schon mit 26 Jahren Gedanken über Armut im Alter machen?
Man muss sich nicht Gedanken um Armut im Alter machen, man muss sich Gedanken um seine Rente machen. Wir fangen ja auch an, wenn wir mit 15 oder mit 20 einsteigen in den Beruf, schon Rentenbeiträge zu zahlen. Da macht der Staat sich die Gedanken. Und ergänzend muss man sich Gedanken machen über seinen Lebensstandard im Alter. Es geht also für 95% der Menschen in Deutschland nicht um Altersarmut, sondern um die Sicherung des Lebensstandards. Und das tun die Leute im Großen und Ganzen auch sehr fleißig. Wir haben eine sehr hohe Sparquote, sodass den Rentnern es heute und auch in Zukunft sehr gut gehen wird. Sie werden aus ihren Renten und aus ihren Vermögenseinkommen, aus ihren Häuschen, die sie haben und was auch immer, da werden sie entsprechend gut leben können. Die Mittelschicht der Rentner ist genauso breit wie die Mittelschicht der Erwerbstätigen heute.
Andererseits gibt es immer mehr Geringverdiener, immer mehr Menschen mit sogenannten unterbrochenen Erwerbsbiografien. Wir werden im Laufe dieser Sendung noch davon hören. Das hat ja gleich einen doppelten Negativeffekt. Zum einen können die künftigen Rentner nicht genügend Rentenansprüche erwerben. Zum anderen können sie auch aktuell zu wenig in die Rentenkasse einzahlen. Das heißt, auch dann, wenn die Politik Rentenansprüche aufbessern will bei diesen Leuten, hat sie doch eigentlich kein Geld dafür. Was kommt da auf uns zu?
Also ich gehe da nicht mit Ihnen, was die gebrochenen Erwerbskarrieren angeht. Natürlich sind die Leute heute nicht mehr immer beim selben Arbeitgeber beschäftigt, aber was wir gesehen haben in den letzten Jahren ist ein ganz klarer Trend dahin, dass immer mehr Erwerbszeiten, immer mehr Beitragszeiten in der Rentenversicherung angesammelt werden, sodass sich diese Sache zumindest sehr, sehr gut ansieht. Und das sind nicht nur die Frauen, sondern auch bei den Männern haben wir einen Anstieg der beitragspflichtigen Zeiten, sodass wir da keine Sorge haben müssen. Ein anderer Punkt sind Geringverdiener. Wir haben Geringverdiener in Deutschland mehr als früher. Allerdings haben wir auch deutlich weniger Arbeitslose. Und das beste Mittel gegen Altersarmut ist natürlich Arbeit. Und wenn sie gering entlohnt ist, ist das schade, ist das schlimm. Aber es ist immer noch besser, als arbeitslos zu sein.
Nun besteht das Problem ja nicht nur durch individuelle Erwerbsbiografien, sondern auch durch den demografischen Wandel. Der führt dazu, dass immer weniger Erwerbstätige für immer mehr Rentner aufkommen müssen. Es ist also immer weniger im Topf. Die Konsequenz wäre, entweder muss mehr rein in Gestalt höherer Beiträge oder es darf weniger raus. Das hieße dann geringere Renten. Das will aber keiner von uns. Welcher Weg führt da raus? Wahrscheinlich nur länger arbeiten, oder?
Ja, das ist also eine Stellschraube und in der Rentenreform, die wir vor etwas über 10 Jahren gemacht haben, vor 15 Jahren, hat man ja diesen Kompromiss geschaffen, dass man den Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt hat. Die Renten steigen weiter mit den Löhnen, aber nicht ganz so schnell. Das führt dann dazu, dass das relative Sicherungsniveau langsam zurückgehen wird mit der demografischen Alterung. Das war ein Kompromiss. politischer Kompromiss, der damals gemacht wurde. Man hat gesagt, diese 43%, die reichen aus, wenn nebenher privat vorgesorgt wird. Das ist dann eine Sache, über die man jetzt redet. Der andere Punkt ist, dass die Tatsache, dass wir immer älter werden und dabei auch immer gesünder bleiben, das ist ganz klar eine sehr schöne Entwicklung. Und das kann man nur dadurch kompensieren, indem man eben ein Stück der gewonnenen Lebenszeit in mehr Arbeit reinsteckt und ein anderes Stück, dann den Rest eben in eine längere Rente. Das heißt, Ihr Kollege, der jetzt 26 ist, der kann sich darauf freuen, dass er wesentlich länger leben wird, im Mittel, ja, im Schnitt, statistisch natürlich, als seine Väter, seine Vorväter. Und er wird dafür auch etwas später in Rente gehen müssen.
Kommen wir denn tatsächlich nicht darum herum, wenn wir uns für diese Stellschraube entscheiden, pauschal dieses Renteneintrittsalter hochzusetzen? Oder käme man auch weit genug, wenn man sagt, wer das möchte, der kann es machen, aber es wird keiner dazu gezwungen? Wird das ausreichen?
Nein, das wird natürlich so sein, dass man das die Regelaltersgrenze, heißt das offiziell, dass man die dann weiter anhebt, so wie wir es jetzt auch schon von 65 auf 67 gemacht haben. Das ist auch keine Zumutung. Und es wird immer die Möglichkeit der Erwerbsminderungsrenten geben. Sehen Sie, die Erwerbsminderungsrenten sind ja überhaupt nicht betroffen von der Anhebung der Regelaltersgrenze. Das ist eine völlig andere Baustelle. Und die Erwerbsminderungsrenten, die werden wir weiterhin haben. Es wird weiterhin möglich sein, mit 40, mit 50 in die Erwerbsminderung zu gehen. Und ob das Renteneintrittsalter dann offiziell bei 67 oder bei 68 oder 70 ist, das spielt dann da für diese Leute auch überhaupt keine Rolle.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, Professor Schnabel, habe ich den Eindruck, da machen wir uns möglicherweise ganz umsonst einen Kopf. Die Herausforderungen sind absolut zu bewältigen. Würden Sie so weit gehen?
Ich bin da nicht alleine in der Auffassung, dass die Herausforderungen groß sind, dass sie aber zu bewältigen sind. Die Herausforderung, an der wir nicht mehr viel ändern können, ist die Geburtenrate, die jetzt seit 40 Jahren so niedrig ist. Das wird zu höheren Beitragssätzen führen. Das ist unvermeidlich. Ob es dann am Ende bei 23 oder 24 oder 25% enden wird, das ist dann eine Frage, wie die Politik entscheidet. Einen großen Teil der Beitragserhöhung, einen erheblichen, können wir durch spätere Verrentung auffangen. Und die hat auch noch den zweiten sehr guten Effekt. Je später die Leute in Rente gehen, desto höher wird das Sicherungsniveau auch der gesamten Rentenversicherung sein. Also das stabilisiert das System ungemein.
Professor Reinhold Schnabel, Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank. Wie die Politik entscheidet, wie sie entschieden hat, zumindest über einige Fragen, die sich in der Rentenpolitik stellen, das hat die zuständige Bundesarbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles heute in Berlin erklärt. Sie hat ihr Konzept vorgestellt davon, wie sie sich die weitere Rentenpolitik vorstellt in einigen Fragen. Aus Berlin berichtet Daniel Bauer.
Wenn immer weniger Beschäftigte immer mehr Rentner finanzieren, dann sinkt zwangsläufig das Rentenniveau. Das versteht eigentlich jeder. Andrea Nahles will aber genau das jetzt per Gesetz verbieten und nennt das eine Haltelinie.
Ich schlage daher vor, die Haltelinie von 43% auf 46% bis zum Jahr 2045 zu erhöhen.
Das Rentenniveau soll also langfristig in etwa stabil bleiben, damit auch Arbeitsminister endlich wieder ungeniert sagen können, die Rente ist sicher. Das Problem ist nur, eigentlich müssten für den Plan die Rentenbeiträge kräftig steigen. Aber auch hier will Nahles eine Haltelinie.
Ich schlage deshalb eine zweite Haltelinie vor, die gesetzlich festlegt, dass der Beitragssatz nicht nur bis 2030 nicht über 22% steigt, sondern auch bis zum Jahr 2045 nicht über 25% steigt.
Also 12,5% für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Alte und Junge sollen also nicht wesentlich mehr belastet werden. Und da wird die Frage immer spannender, wer das denn letztlich bezahlen soll. Es bleiben eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. CDU-Finanzstaatssekretär Jens Spahn hat eine: länger arbeiten.
Ich kann mir vorstellen, dass wir das, was wir bis 2030 machen, im Moment pro Jahr einen Monat länger arbeiten, dass man das anschließend auch fortsetzt.
Und da wäre die Rente mit 70 gar nicht mehr so weit weg. Aber genau das will die SPD eben nicht. Für Nahles ist der Kampf gegen Altersarmut eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das heißt steuerfinanziert.
Ich schlage dafür einen steuerfinanzierten Demografiezuschuss aus Bundesmitteln vor. Das sind im ersten Schritt 4,2 bis 4,5 Milliarden jährlich Im zweiten Schritt ca. 7,7 Milliarden Euro jährlich.
Das Geld würde dem Staat dann natürlich an einer anderen Stelle fehlen. Und damit ist auch klar, dass die Rente ein großes Wahlkampfthema wird. Noch mehr Steuergelder in die gesetzliche Altersvorsorge pumpen, kommt für die Union nämlich nicht in Frage. Das heißt, die Rente wird zum Wahlkampfthema. Und das ist schade, findet die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
Eine große Koalition, die nicht regiert, sondern wo jeder in den Wahlkampf geht, zulasten derjenigen, die sich verunsichert fühlen, zulasten derjenigen, die eine Perspektive für ihr Alter brauchen.
Und tatsächlich hat man sich in der Koalition gestern beim Rentengipfel ja nur auf Bruchstücke einer Reform verständigt. Die Renten in Ost- und Westdeutschland sollen bis 2025 angeglichen werden. Und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen früher aus dem Job ausscheiden, bekommen eine höhere Erwerbsminderungsrente. Aber das ist halt weiß Gott nicht der große Wurf, findet auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch.
Eine große Koalition, die am Anfang zwei Maßnahmen bei der Rente entscheidet, also die Mütterrente und die abschlussfreie Rente ab 63 und dann nicht in der Lage ist, dieses Problem anzugehen von Altersarmut, von Lebensstandardsicherung im Alter, das ist wirklich völlig inakzeptabel.
Und deshalb will die Linke auch mit ihrem Rentenkonzept in den Wahlkampf ziehen, zum Beispiel mit der solidarischen Mindestrente von 1000 Euro. Die SPD wird mit Nahles Konzept dagegenhalten und der ehemalige Wirtschaftsweise Bert Rürup befürchtet schon mal Schlimmes.
Und jetzt sind wir in der misslichen Situation, jetzt werden wir einen Rentenwahlkampf bekommen. Und ob dann der Staat in der nächsten Legislaturperiode ein glücklicherer sein wird, darüber kann man streiten.
Weil Parteien sich im Wahlkampf gerne mit Wohltaten überbieten. Nur müssen die dann halt später auch irgendwie finanziert werden.
Unser Hauptstadtkorrespondent Daniel Bauer über den Rentenwahlkampf, der heute in Berlin begonnen hat. Die Rente, eine Frage der Gerechtigkeit, so betrachtet heute Abend der Tag in HR2 Kultur dieses Wahlkampfthema. Wobei die Rente natürlich vor allem eine Frage des Alters ist. 65 Jahre? 67? 70? Wer bietet mehr? Nun, wir geben den Zuschlag an dieser Stelle, ohne zu zögern, nach Stenkelfeld, wo gerade in einer rentenpolitischen Forschungseinrichtung ein spannendes Modellprojekt erprobt wird. Die Rente mit 90. Na, wo bleibt sie, die Rente mit 90? Sie ist noch weit entfernt von den meisten von uns, aber wir werden sie bestimmt retten und das Forschungsprojekt können wir jetzt wieder live miterleben. Wir schalten nach Stenkelfeld.
So, Herr Müller, jetzt den letzten Bolzen setzen. Stückchen höher noch. Gleich hat er verspielt. Na? Na? Naja, aber immerhin, Bein da, Herr Müller.
Ja, vor 2 Jahren hätte ich das noch geschafft. Das glauben Sie, Mann.
Ja, das ist wichtig, Herr Müller. Schreibe ich gleich auf.
Rente mit 90 heißt eine Feldstudie der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, die später als Grundlage für die Expertenkommissionen Agenda 2040 sowie Rürup 3 dienen soll. Denn eines gilt als sicher, wir alle werden uns auf drastisch verlängerte Lebensarbeitszeiten einstellen müssen. Neben mir der Leiter dieser Studie, Arno Glöckel von der Zumutbarkeitsprüfstelle der BFA. Herr Glöckel, was ist im Einzelnen Gegenstand Ihrer Forschung?
Ja nun, ein Zwischenergebnis haben wir eben beim Herrn Möller gesehen. Er war bis vor 22 Jahren Kraftfahrzeugschlosser in einer Werkstatt für schwere Nutzfahrzeuge, ist dann mit 65 verrentet worden. Das gab's damals ja noch.
Ja.
Und nun wollen wir hier mal sehen, wie lange er in Wirklichkeit noch gekonnt hätte.
Im Moment wird der ältere Herr unter einem Räumbaggergetriebe wieder hervorgezogen. Da hat er sich überhoben, Herr Glöckel.
Sicher, das hätte er noch 2 Sekunden länger hochhalten müssen. Der Bolzen muss da ja erst mal rein, bevor man loslässt.
Natürlich.
Nun räumt Herr Müller aber ein, dass er das vor 2 Jahren, also mit 85, noch gekonnt hätte. Mhm. Nach Abzug von Toleranzen wäre dann mit ca. 83 Jahren eine Verrentung mit nur leichten Abschlägen in diesem Berufsfeld anzusetzen.
Eine Verrentung mit nur leichten Abschlägen, so stellen sich das die Rentenexperten in Stenkelfeld vor. Wir werden später nochmal dorthin schalten. Auf eine Verrentung mit gravierenden Abschlägen müssen sich die Menschen gefasst machen, die Zeit ihres Arbeitslebens zu wenig verdient haben, um nennenswerte Rentenansprüche zu erwerben oder die aus anderen Gründen zu wenig haben ansparen können. Unsere Reporterin Hanna Meyer hat 2 von ihnen getroffen, einen Mann im Rentenalter und eine Frau, die noch ziemlich weit davon entfernt ist. 2 Menschen, die sich ihren Lebensabend, aber auch ihr Erwerbsleben ganz anders vorgestellt haben.
Mein Traumberuf, Gerichtsmedizinerin. Also im Labor arbeiten, vor allem irgendwas mit DNA-Sachen. Würde mich sehr interessieren.
Maria Drager ist aber keine Gerichtsmedizinerin. Sie heißt auch in Wahrheit nicht Maria. Die 36-Jährige arbeitet im Einzelhandel an der Kasse für 8,60 Euro in der Stunde. Sie möchte unerkannt bleiben, lässt sich aber zu einem kurzen Treffen im Backshop im Supermarkt überreden. Drager hat das, was man eine Zickzack-Biografie nennt. An die Rente hat Drager noch nie gedacht.
Ich habe mich halt nie um Sachen gekümmert, weil ich habe lange nicht gearbeitet und ich habe eine andere Lebensgeschichte, was ich eigentlich so ungern sage und mich noch ein bisschen schäme deswegen. Ich arbeite erst seit ein halbes Jahr, ich habe jetzt einen festen Vertrag. Es kommt jetzt alles und ich kann froh sein, dass ich die Arbeit habe.
Es spricht vieles dafür, dass Maria Drager am Ende ihres Berufslebens auf die staatliche Grundsicherung angewiesen sein wird. Es gibt Berechnungen, denen zufolge sie über 60 Jahre lang arbeiten müsste, um mit ihrer gesetzlichen Rente auf Grundsicherungsniveau zu kommen.
Ja, ein angemessener Lebensstandard hat man mit den 420 Euro nicht. Weil von den 420 Euro geht ja dann noch der Strom weg, das Internet, Telefon geht dann nur weg. Dann bleibt einer so unter 300 Euro für einen Monat.
Helmut Grundler atmet schwer, als er beim Spazierengehen von seinem Leben in der Grundsicherung erzählt. Auch er heißt in Wirklichkeit anders. Grundler ist einer von fast 15.000 Rentnern in München, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Das muss nicht jeder wissen, sagt er.
Jetzt ist man ganz unten und meine Freunde und meine Bekannte, die brauchen das nicht wissen. Und ein bisschen schämt man sich ja auch. Man schämt sich, dass man da reingerutscht ist.
Grundler sagt, er hat einfach versäumt, privat vorzusorgen. Er habe sich auf den Staat verlassen. Über 40 Jahre lang hat er gearbeitet. Dass er wegen seiner Scheidung vor 30 Jahren und einiger Sonderregelungen wegen seines Berufs heute fast 45% der staatlichen Rente an seine Ex-Frau abgeben muss, das hat er erst vor 4 Jahren erfahren, als er in Rente ging. Seitdem ist er Kunde im Sozialbürgerhaus. Er war wütend und traurig, hat sich eingegraben, aber inzwischen ist Grundler bemüht, das mit Leichtigkeit zu sehen. Manchmal geht er auf einen Kaffee aus, das wird dann feierlich.
Ich habe da noch einen Freund, der ist schwer zuckerkrank, der hat keine Füße. Der muss ja auch bewegt werden. Und dann machen wir da ein Frühstück und dann schauen wir, dass man so billig wie möglich wegkommt.
Am liebsten gönnen Grundler und sein Freund sich die ganz hellen Semmeln vom Bäcker an der Münchner Freiheit. Und genau bei diesem Bäcker trifft Herr Grundler nun auf Maria Drager, die Verkäuferin.
Wenn das so weitergeht, werden sie auch in der Grundsicherung landen. Das ist ausgerechnet, 8,60 Euro reicht nicht. Das sind, glaube ich, 1100 netto oder sowas, ne?
1600 brutto.
Da hat man schon zu kämpfen.
Ja, wenn ich meinen Partner, meinen Lebenspartner nicht hätte, dann würde das gar nicht klappen.
Wenn Maria Drager noch ein halbes Jahr gearbeitet hat und der Chef zufrieden mit ihr ist, möchte sie vielleicht um eine Lohnerhöhung bitten.
Da wünsche ich Ihnen viel Glück, dass sie dann mit ihrem Gehalt nach oben geht.
Schauen wir mal.
Wenn Sie weiterhin so wenig verdienen wie jetzt, dann geraten Sie im Alter in dieselbe Abhängigkeit, in der ich jetzt bin. So hat es sinngemäß der Rentner zu der Verkäuferin gesagt im Bericht von Hanna Meyer. Allzu viel Hoffnung können nun beide nicht schöpfen nach den Rentengesprächen der Großen Koalition gestern Abend und dem Konzept, das heute Morgen die Bundesarbeitsministerin präsentiert hat. Denn was Geringverdiener angeht, gibt es aus dem Ministerium und aus der Koalition insgesamt zwar die ein oder andere Überlegung, aber so gut wie keinen verbindlichen Beschluss. Dr. Ulrich Schneider ist Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und er hat insbesondere die Belange der Geringverdiener im Auge. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wir haben vorhin von einer Verkäuferin gehört, die mit ihrer Arbeit so wenig Geld verdient, dass sie 60 Jahre lang arbeiten müsste, um im Alter mit ihrer gesetzlichen Rente auf Grundsicherungsniveau zu kommen. Nun wollte die Bundesarbeitsministerin eigentlich eine sogenannte solidarische Lebensleistungsrente einführen. Das wäre eine Rente für Geringverdiener, die mit Steuermitteln aufgestockt würde. Beschlossen ist das aber nicht. Es gibt Bedenken innerhalb der Koalition, zum Teil auch im Arbeitsministerium selbst. Wäre das denn aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, die rettende Idee für Geringverdiener?
Na, man kann eine Mindestrente einführen, aber es muss einfach sein. Es muss wirklich einfach sein. Was Frau von der Leyen schon in der letzten Legislaturperiode vorgelegt hat und was jetzt im Koalitionsvertrag steht und zu Teilen auch, was Frau Nahles heute vorgetragen hat, ist ja doch sehr kompliziert. Eine Rente ist etwas, auf das ich einen Anspruch erwerbe, sprich, ich habe so und so lange eingezahlt, ich war Vollzeit tätig und dann bekomme ich Geld über Grundsicherungsniveau, Punkt, aus. Aber dann noch Ehepartner sich anzuschauen, was verdienen die denn noch oder hat jemand privat vorgesorgt etc., Das ist keine Rente, das ist eine bessere Sozialhilfe. Also es macht Sinn, wenn man es einfach hält.
Aber diese Faktoren zu berücksichtigen, die Sie genannt haben, das mag doch aus Sicht vieler Leute auch durchaus gerecht sein. Denn wer vorgesorgt hat und wer vielleicht einen Ehepartner hat, der kann doch nicht genauso behandelt werden wie jemand, bei denen diese Faktoren nicht gegeben sind.
Ja, dann sind wir in der Sozialhilfe. Wenn bei jemandem die Rente nicht reicht, dann haben wir heute das Sozialhilfesystem, dann wird geschaut, kann ein anderer helfen, vielleicht der Ehepartner oder ist da noch ein Vermögen vielleicht da. Eine Rente ist was grundsätzlich anderes. Ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich habe 30 oder 40 Jahre eingezahlt und dann habe ich ein Anrecht darauf, dass der Staat dafür Sorge trägt, dass ich dann nicht zum Sozialamt laufen muss, dass dann nicht plötzlich meine Frau oder mein Mann herangezogen werden, die würden angeblich zu viel verdienen und ich könnte es ja anders finanzieren. Das hat mit Rente nichts zu tun und es wäre auch nicht gerecht, denn andere, die ihre Rente nach so vielen Jahren bekommen, die besser verdient hatten, da wird ja auch nicht geschaut, wie sieht es mit den Ehepartnern aus. Diese Menschen, wie die Frau, von der wir gerade gehört haben, sind schon im Berufsleben benachteiligt. Und es wäre eine doppelte Ungerechtigkeit, sie jetzt nochmal zu benachteiligen, dann, wenn eine solche Rente käme und sie vielleicht einen Ehepartner hat, der ein bisschen besser verdient.
Sie stecken ja auch in einem Dilemma, Geringverdiener stecken ja auch in dem Dilemma, dass wenn sie für eine private Rente ansparen, also wenn sie das Geld dafür aufbringen können, um dadurch ihre gesetzliche Rente, die verschwindend gering ist, aufzustocken, dass das, was sie dann hinterher als private Rente bekommen, auf die Grundsicherung angerechnet wird. Dieses Problem will die Koalition früher oder später mit höheren Freibeträgen offenbar lösen. Es würde dann von der privaten Rente weniger auf die Grundsicherung angerechnet. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung aus Ihrer Sicht?
Der Schritt ist nur ein halber Schritt und deshalb eher verschlimmbessert alles. Richtig ist, wenn jemand vorgesorgt hat, dann muss er auch etwas davon behalten können. Der muss besser gestellt sein, als hätte er nie vorgesorgt. Völlig falsch ist jedoch, bei Riester-Renten einen Freibetrag zu lassen und bei der gesetzlichen Rente, wo jemand einzahlen musste und was ja auch seine Lebensleistung widerspiegelt, dazu sagen, das wird weiter zu 100% angerechnet. So zerstöre ich das Vertrauen der Menschen in die Rente. Ich denke, jemand, der immer eingezahlt hat, der überhaupt nicht riestern konnte und der eine kleine Rente bekommt, der hat genauso ein Anrecht, etwas rüber zu retten und etwas mehr zu haben, als hätte er nur Sozialhilfe, als derjenige, der noch nebenbei eine Lebensversicherung hatte.
Und was macht man mit den Menschen, die nicht einzahlen können, weil sie das Geld, was sie verdienen, erstmal einfach für ihren Lebensunterhalt brauchen?
Hier denke ich, ist es ganz wichtig, eine Mindestrente zu schaffen und dafür zu sorgen, dass wir uns von diesem Riester mal verabschieden. Wir plädieren dafür, diese ganze Riester-Förderung einzustellen. Die Geringverdiener schließen das so gut wie gar nicht ab, weil sie gar nicht können. Riester ist jetzt schon völlig gescheitert und kostet uns aber pro Jahr den Steuerzahler 3,7 Milliarden Euro. Wenn man dieses Geld ausgeben würde für eine vernünftige Mindestsicherung, wäre man da einen Riesenschritt weiter.
Bisher haben wir ja nur über Ideen gesprochen, die auch beim gestrigen Koalitionsgipfel nicht beschlossen worden sind und ebenso wenig Teil sind des Konzeptes, das die Bundesarbeitsministerin heute vorgestellt hat. Immerhin ist, was Geringverdiener angeht, bei den Betriebsrenten ein Gesetzesentwurf geplant. Arbeitgeber, die für Geringverdiener Geld für eine Betriebsrente zurücklegen, sollen steuerlich bezuschusst werden. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das vielen Geringverdienern tatsächlich zugutekommt?
Das ist eine Mentalitätsfrage in Deutschland, glaube ich. Geringverdiener und auch andere Arbeitnehmer, auch Besserverdiener, tun es einfach nicht. Da wird nicht geriestert, da wird kaum etwas beiseite gelegt für private Alterssorge. Deshalb, weil die Menschen, ich finde, da haben sie auch völlig recht, von der Rentenversicherung erwarten, dass das doch irgendwie reichen muss. Und es wäre eine vernünftige Politik, die die Menschen auch mitnimmt und ihre Mentalitäten berücksichtigt, dass man dieses lässt, jetzt noch gutes Geld schlecht hinterherzuwerfen, wie bei der betrieblichen Altersvorsorge, und stattdessen die Rente wieder so stärkt mit einem vernünftigen Rentenniveau und einer Mindestrente, dass die Menschen dieser Versicherung auch wieder vertrauen können.
Aber sich zurückzulehnen und auf den Staat zu vertrauen, dass die Rentenkasse das liefern muss, ist das nicht zum einen weltfremd und zum anderen, wäre es nicht umgekehrt dann doch zumutbar, dass jeder sich auch selber Gedanken macht?
Hier lehnt sich kein Mensch zurück, hier gehen Menschen arbeiten den ganzen Tag. Die zahlen brav ihre Steuern, die zahlen in Zwangssysteme ein, der Sozialversicherung. Ich denke, wenn ich ein Zwangssystem aufrechterhalte, dann muss ich auch dafür sorgen, dass der Einzelne durch dieses System im Alter vor Armut geschützt ist. Sonst ist dieses System nicht mehr legitimiert. Und es wäre Aufgabe der Politik, dafür auch zu sorgen. Was den Einzelnen anbelangt, Also wenn man mal so eine Internetseite aufschlägt und guckt sich um nach Lebensversicherungen, schaut sich um nach privaten Pflegeversicherungen, da kann ich jeden verstehen, der sagt, also hier blicke ich einfach nicht richtig durch. Ich denke, viele Menschen haben auch ein Recht darauf, dass der Staat sich ein klein wenig kümmert und sich nicht einfach so aus der Verantwortung stiehlt und sagt, dann seht mal zu, wie ihr mit Allianz, Hamburg, Mannheim und Co. klarkommt.
Gekümmert hat sich die Koalition immerhin um diejenigen, die wegen Krankheit aus dem Erwerbsleben vorzeitig ausscheiden müssen und eine Erwerbsminderungsrente beziehen. Diese Rente wird bisher so berechnet, als hätten die Betroffenen bis zum 62. Lebensjahr gearbeitet. Diese Grenze soll nun angehoben werden ab dem Jahr 2018 auf 65. Das kostet allerdings den Steuerzahler bis zu 3 Milliarden Euro pro Jahr, was ja die Lage der Erwerbstätigen und damit der künftigen Rente auch nicht gerade verbessert, oder?
Ja, Moment mal, 3 Milliarden im Jahr war ein Bruttoinlandsprodukt von über 3 Billionen. Mit anderen Worten, das sind nicht mal 0,1%.
Aber in absoluten Zahlen muss es aufgebracht werden, trotzdem.
Ja, nee, es wird relativ aufgebracht. Wenn ich sehr reich bin, und Deutschland ist sehr reich, dann machen mir die 3 Milliarden nichts aus. Wäre unser Bruttoinlandprodukt nicht bei 3 Billionen, sondern nur bei 300 Milliarden, dann sähe die Welt ganz anders aus. Man muss schon immer die Kirche im Dorf lassen. Gerade Arbeitgeberverbände und auch andere tun immer so, als würde bei diesen Summen bereits alles zusammenbrechen. Ich will mal getrost ein bisschen daran erinnern, dass im Moment unsere Steuerzahler für 286 Milliarden für Banken bürgen. Das sind ganz andere Beträge.
Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Vielen Dank. Die Rente, eine Frage der Gerechtigkeit. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und jetzt gehen wir noch ein paar Schritte weiter durch die geheime Forschungseinrichtung, die die Deutsche Rentenversicherung an ihrem Standort in Stenkelfeld betreibt. Diese Einrichtung ist so geheim, dass nicht einmal die Rentenversicherung selbst etwas davon weiß. Und erforscht wird nichts Geringeres als die Frage, ob nicht die Rente mit 90 uns aller Sorgen entheben könnte.
Auch im nächsten Forschungsbereich, in den wir jetzt gelangen, stehen Senioren auf dem Prüfstand. Es handelt sich um ein Original-Großraumbüro, wie man es
zum Beispiel... Ich hab jetzt was!
Na, Herr Kaschetke, dann schießen Sie mal los.
Also, pass auf! Nun weine nicht, mein holdes Kind. Das nächste Mal geht blitzgeschwind, Elektropost jetzt doppelt schnell. Zur Oma dank DSL. Na, ist das Knorke?
Ja, guck an, Herr Kaschetke, das flutscht noch wie früher.
Wir sind jetzt im Bereich IT, Kreativdesign, Produktlayout und Marketing. Da ist der Senior aber inzwischen abgehängt worden, oder?
Das sagen Sie so. Nun beweist uns Herr Kaschetke ja gerade sehr schön das Gegenteil.
Wie bitte?
Ja, das ist Rüdiger Kaschetke. Er hatte in den 20er Jahren die Idee, aus gutem Grund ist Juno rund.
Aha.
In den 50ern dann die große Kleinlasterkampagne. Der Hanomag, der trägt so manchen dicken Sack.
Ja, ja, ja.
Und seinen größten Knüller hatte er ja kurz vorm Kriege mit der Zug ist weg, auf diesen Schreck, einen klaren mit Speck für die Skihölterbrennerei. Wissen Sie doch noch, hing in jedem Reichsbahnabteil.
Das erinnere ich jetzt nicht mehr so ganz.
Ja, das sind diese alten Hasen, die wurden bisher viel zu früh aus dem Erwerbsleben verdrängt. Mhm. Also im Reklamebereich sehe ich eine glatte 80 als Altersgrenze.
Und das ist natürlich eine ganz auffällige Geschichte hier. Eine leicht bekleidete ältere Dame mit einem Kreuzworträtsel in einer Art Schaufenster.
Nun, das ist unser Versuchsaufbau Herbertstraße, unsere Oma Körting. Mhm. Also hier werde ich dem Bert Hrürup eine sehr klare Grenze setzen. Mhm. Das haben unsere Tests gezeigt. Im früheren Rentenmodell war ja nun auch durchaus einiges, was man so lassen sollte.
Hört, hört. Im früheren Rentenmodell war so einiges, was man so lassen sollte. Zu diesem Ergebnis kommen die Rentenforscher in Stenkelfeld. Später noch mehr von ihnen. Aber das Stichwort Rentenmodell wollen wir noch ein bisschen weiter verfolgen und uns ein Rentenmodell im Ausland anschauen, aus dem wir hierzulande vielleicht das ein oder andere übernehmen könnten. Oder auch nicht. Das wollen wir klären. Aber zunächst lassen wir uns mal das Modell erklären von unserem Skandinavien-Korrespondenten Carsten Schmiester. Er sagt uns, wie es mit der Rente für die alten Schweden aussieht. Und er sagt uns auch, wie die jungen Schweden darüber denken.
Johanna Stockholm ist 25 Jahre alt. Er hat eine eigene kleine Produktionsfirma und ist so einer dieser typischen jungen Professionals. Gerade erst im Beruf und schon gefühlt auf der Überholspur. Das heißt, arbeiten und leben im Hier und Jetzt, viel arbeiten, viel leben und das möglichst gut. Ich habe noch nicht genau über meine Rente nachgedacht, das kommt später. Im Moment versuche ich einfach mehr Geld zu verdienen, um mehr Taxi fahren zu können, teurer essen zu gehen und öfter mal eine Wochenendreise zu machen. So wie er ticken viele junge Schweden. Die Wirtschaft läuft, die Krise ist Geschichte und das Rentensystem des Landes ja eher ein stabiles. Also warum sich einen Kopf machen? 1999 wurde dieses System von Grund auf renoviert und bietet nach Ansicht vieler Fachleute eine im europäischen Vergleich eher hohe Sicherheit. Nur ein bisschen kompliziert ist es schon. Vor allem für junge Leute wie Johann, die eben noch nicht wirklich darüber nachgedacht haben. Wie war das noch mit den drei Säulen? Betriebsrente, das ist die eine, nicht wahr? Also, das ist wohl das, was man bekommt, wenn man Steuern zahlt. Ganz einfach, oder? Nein, aber was ist denn das, was man im Umschlag sieht? Das kriege ich doch auf jeden Fall. Der Umschlag ist in Schweden orange und darin kommen jährlich die aktuellen Informationen über spätere Zahlungen. Die setzen sich aus eben drei Teilen zusammen. Aus der staatlich garantierten Grundrente, zurzeit umgerechnet etwa 850 Euro. Dann aus der Tjänstepension, eben jener Betriebsrente, in die vor allem der Arbeitgeber einzahlt. Und schließlich aus der freiwilligen privaten Altersvorsorge. Wann genau diese Rente in Anspruch genommen wird, entscheiden die Schweden selbst. Das neue Rentenrecht gibt ihnen die Wahl. Sie können mit erheblichen Abschlägen schon ab 61 gehen oder ab 65 dann mit der vollen Auszahlung. Und wer will oder meint es zu müssen, der kann auch bis 67 weiterarbeiten und bekommt dann entsprechend mehr Rente. Emma ist verheiratet und lebt als Mutter von 4 Kindern am Stadtrand von Stockholm. Sie zählt zu jenen, die es nicht ganz so leicht haben in diesem System, das auf den ersten Blick ja doch eher gut aussieht. Das jetzige Rentensystem, ich weiß nicht, ich traue dem nicht so richtig. Teilweise, weil ich ziemlich viele Jahre im Ausland gewohnt und nicht so viel in die Rentenkasse eingezahlt habe. Aber auch, weil das zusammengerechnet von der ganzen Bevölkerung ins System eingezahlte Geld vielleicht doch am Ende nicht ausreicht in der Zukunft. Wie ihr geht es vielen Schweden, die eben nicht mehr 25 sind, die schon eine Weile gearbeitet und gelebt haben. Siehe Ehe und Kinder, die ihre Existenz aufgebaut haben und ein wenig mehr wissen als Johann über die Herausforderungen, vor denen auch das schwedische System steht. In meinem Bekanntenkreis zahlen immer mehr lieber den Kredit für das Haus oder die Wohnung ab, anstatt klassisch in die Rente einzuzahlen. Ich habe auch gemerkt, dass die Betriebsrente mehr und mehr ein Argument dafür ist, den Job zu wechseln. Man achtet schon sehr darauf, wie viel der Arbeitgeber da einzahlt. Auf die staatliche Rente allein setzt also schon lange niemand mehr und nun wird vielen klar, dass die beiden anderen Säulen des Systems, die Tjänstepension und die freiwillige Versicherung, immer wichtiger werden. Was Frauen, die auch in Schweden oft schlechtere Arbeitsbedingungen haben als Männer und Geringverdiener, deutlich benachteiligt. Und dann ist da ja noch ein anderes, durchaus auch in anderen Ländern bekanntes Problem. Aber wir haben unglaublich viele gesunde Rentner. In der Folge überlegt Schweden nun, das Rentenalter noch höher zu setzen. Emma ist noch nicht besonders nah am Rentenalter und könnte deshalb gut von der neuen Rentenregelung ab 2020 betroffen sein. Sie nimmt es aber schwedisch. Gelassen. Ich werde wohl nicht frühzeitig in Rente gehen können, sondern ich werde wohl mindestens bis 67 arbeiten müssen, so wie es jetzt aussieht. Ich freue mich trotzdem auf die Zeit, aber nur weil ich dann mehr Freizeit haben werde. Ganz sicher nicht finanziell, denn ich habe keine Ahnung, wie viel Rente ich einmal bekomme.
Na, da scheinen die Schweden in aller Gelassenheit doch ganz ähnliche Überlegungen zur Rente anzustellen wie wir. Und auch die drei Säulen, gesetzliche Rente, Betriebsrente, private Rente, kennen wir hierzulande. Aber das Gebäude, das auf diesen drei Säulen ruht, das scheint in Schweden stabiler zu sein als bei uns. Und vielleicht auch die eine oder andere Säule selbst ist stabiler, möglicherweise. Professor Werner Sesselmeier, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Koblenz-Landau. Guten Abend.
Guten Abend.
Können wir etwas lernen vom schwedischen Rentensystem?
Ja, ich glaube, wir sind dabei, schon einiges zu lernen. Wenn man die drei Säulen betrachtet, dann hieß es ja gerade in dem Beitrag, die erste Säule ist eine Grundrente. Eine Grundrente gibt es in Deutschland nicht. Aber die Koalition hat gestern überlegt, eine gesetzliche Solidarrente einzuführen. Das wäre im deutschen System schon was Revolutionäres.
Und wie sieht das mit den anderen beiden Säulen aus? Die scheinen ja hier zumindest noch etwas verkümmert zu sein. Den Eindruck hat man jedenfalls gelegentlich, was die private Vorsorge angeht, Stichwort Riester, oder auch was die Betriebsrenten angeht. Da will die Koalition ja in absehbarer Zeit auch was dagegen tun. Wie können wir da möglicherweise Honig saugen aus dem, was die Schweden errichtet haben an Säulen?
Ja gut, bei der betrieblichen Rente bin ich eher skeptisch, dass es was Sinnvolles ist. Weil, was soll sie denn bewirken? Sie soll bewirken, dass die Personen, die aus der ersten Säule eine Rente kriegen, weniger Rente kriegen als bisher, einen Ausgleich erhalten. Doch wer bezieht Betriebsrente und wer nicht? Es sind typischerweise die gut verdienenden Arbeitnehmer, die eine Betriebsrente haben und die sie, wenn man so will, eigentlich gar nicht bräuchten. Und umgekehrt diejenigen Arbeitnehmer, die schon schlecht verdient haben, die haben auch im Normalfall keine Betriebsrente.
Würde es helfen, wenn man da genaue Vorgaben, Vorschriften macht von Staats wegen, welchen Anforderungen solche Betriebsrenten, die die Unternehmen dann anbieten, genügen müssten?
Ja, das kann man durchaus machen, aber was bringt es einem Arbeitgeber, einem Minijobber, eine Betriebsrente zu zahlen, wo ich gar nicht weiß, wie lang ist der bei mir oder nicht? Also größere staatliche Vorgaben würden sicherlich helfen, aber die würden meistens dann auch den unternehmerischen Interessen relativ stark entgegenstehen.
Jetzt haben wir über die dritte Säule noch nicht ausführlich gesprochen, über die private Rente, die man selber ansperrt auf Versicherungsbasis. Machen da die Schweden etwas richtiger, als es bisher bei uns läuft? Denn der Riester scheint ja nicht so ganz das Erfolgsmodell zu sein, zum Beispiel.
Vielleicht unterscheidet man erstmal zwischen zwei verschiedenen dritten Säulen. Die eine, über die wir gar nicht reden, nämlich die, wo wir einfach Geld ansparen, wie auch immer, beispielsweise indem wir Immobilien haben, wenn es möglich ist. Und die wichtige Säule auch in der Diskussion ist tatsächlich eine staatlich gewünschte Säule, bei uns die Riester-Rente. Und das, denke ich, läuft in Schweden schon ein Stückchen besser, weil die Riester-Rente finanziert wird über diese lohnbezogenen Rentenabgaben, wie sie bei uns auch vorhanden sind. Das heißt, ein Teil dieser umlagefinanzierten Rente wandert in Kapitaldeckung. Der Vorteil in Schweden ist, dass die Bürger das automatisch machen und sie müssten aktiv dagegen sein, während man bei uns aktiv dafür sein muss. Das führt dazu, dass man eben oft so einen Vertrag nicht abschließt. Und der Staat dieses Geld im Zweifel anlegt, wenn der einzelne Anleger keine eigenen Präferenzen dafür hat. Und damit werden Kosten gesenkt. Kosten der Suche nach günstigen Anlagen, Kosten der Verwaltung kleiner Anlagen und Ähnliches. Sodass insgesamt im schwedischen System aus dieser, ich sag mal, Riester-Rente höhere Erträge und geringere Kosten entstehen.
Nun muss man dabei natürlich auch berücksichtigen, dass es in Schweden andere demografische Voraussetzungen sind als bei uns. Der demografische Wandel ist nicht ganz so gravierend wie bei uns. Interessant ist allerdings, ich habe gelesen, der demografische Wandel wird in Schweden anders verteilt zwischen Beitragszahlern und Rentnern. In Schweden werden allein die Rentner belastet, indem sie dann weniger Rente bekommen. In Deutschland wird die Last dagegen gleichmäßig auf Rentner und Beitragszahler verteilt. Wie sinnvoll wäre es in Deutschland, ja genauso es zu machen wie in Schweden? Oder geht man da nicht ran, weil Politiker sich so gut wie nie mit aktuellen Rentnern anlegen?
Ja, das wird tatsächlich immer wieder diskutiert, dass die demografische Entwicklung auch Wahlstimmen beeinflussend ist. Ich denke aber schon, dass man ein Renten oder die Finanzierung eines Rentensystems immer auf mehrere Schultern verteilen sollte. Das wären eben zum einen die Jungen, die höhere Beiträge zahlen müssten, aber eventuell auch höhere Steuern. Immerhin werden 25% der Rentenausgaben über Steuern finanziert in Deutschland. Und die Alten sind ja auch beteiligt, mit niedrigeren Steigerungsraten bei der Rentenentwicklung und mit einer längeren Lebensarbeitszeit. Und insofern denke ich, ist das schon ein sinnvoller Schritt, dass man versucht, alle gesellschaftlichen Gruppen an diesen Kosten zu beteiligen.
Professor Werner Sesselmeier, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Koblenz-Landau. Vielen Dank. Alle diese Gedanken über das bestmögliche Rentensystem könnten wir uns vielleicht sparen, wenn es die Rente mit 90 gäbe, so wie sie in der real nicht existierenden Rentenforschungsstation in Stenkelfeld erprobt wird, was unseren Reporter dort offenbar immer neugieriger macht.
Zum Schluss die Frage, wären denn rein theoretisch auch Berufe denkbar, wo eine Verrentung aus Altersgründen überhaupt nicht mehr in Frage kommt?
Jawohl, und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis.
Oh.
Kommen Sie doch gleich mal rüber hier. Das ist unser Versuchsstudio für Medienberufe.
Ja?
Und da können Sie es gleich selber mal erleben.
Das klingt spannend.
Komm, Otto, Kamera läuft. Hallo, Servus, Grüße miteinander, liebe Freunde nah und fern. Willkommen zur 160. Ausgabe Scheunengala der Alpenländer Volksmusik. Und heuer wie immer dabei Marianne und Michael, Stefan und Stefanie, die Blechplattler Arschkrampen, Susi Storch und der Kinderchor St. Margareten sowie der Ochsensepp mit seinem Klapptaler Zillerspiel.
Ja, der Otto zeigt's doch gerade. Der einzige Beruf ohne jegliche Pensionsgrenze ist Showmoderator im ZDF.
Aber damit allein werden wir den rentenpolitischen Herausforderungen wohl nicht gerecht werden können. Professor Franz Seckbers, Professor für Sozialethik an der Universität Marburg. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Wir kommen nochmal auf die Überschrift zurück, die wir diesem Tag in HR2 Kultur gegeben haben. Die Rente, eine Frage der Gerechtigkeit. Was wäre denn ein gerechter Umgang mit denen, die ins Rentenalter kommen? Sie zu belohnen dafür, dass sie für die Rente gespart haben oder ihnen einen Ausgleich zu geben, wenn sie das nicht getan haben?
Naja, ich glaube, zunächst muss man fragen, was man unter Gerechtigkeit versteht. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und diese unterschiedlichen Vorstellungen über Gerechtigkeit haben damit zu tun, dass in der Gerechtigkeitsfrage immer um eine Antwort um die Frage geht, was schulden Menschen einander? Also wer schuldet wem was? Was lasse ich mir das kosten? Konkret auf die Rente bezogen heißt es, wie kann die Solidarität zwischen den Generationen am besten so gesichert werden, dass niemand im Alter in Armut gerät oder es einen Erhalt des Lebensstandards gibt? Und die andere Frage ist, wie wird dafür das Sozialprodukt zwischen denen, die arbeiten und denen, die nicht mehr arbeiten, aufgeteilt? Also wir haben mit diesen Fragen im Rücken oder im Blick eine Antwort darauf zu geben, was schulden Menschen dann einander? Ich habe mich gewundert, ich habe die ganze Sendung gerade mitgehört, an keiner Stelle ist hier über den Produktivitätsfortschritt gesprochen worden. Wir alle wissen, das erleben wir in unserem alltäglichen Leben, dass es einen enormen Produktivitätsfortschritt gegeben hat. Schlicht gesagt, wir sind immer reicher als je zuvor. Und auch alle Rentenberechnungen gehen ja davon aus, dass wir durchschnittlich pro Jahr 1,86%, 1,5% Produktivitätswachstum haben. Die Frage ist also, wie wird das, was die Wirtschaft erwirtschaftet, für alle so umverteilt, dass für alle ein gutes Leben dabei herauskommt? Das heißt, wir haben im Kern eine Verteilungsfrage zu stellen. Was lässt sich diese Gesellschaft es sich wirklich kosten, dass jeder Anteil haben kann an einer Lohnersatzleistung, wenn er nicht mehr arbeitsfähig ist, aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist, oder dass diejenigen, die arm sind, auch ein Leben in Würde im Alter führen können.
Wenn Sie
und das ist die Kernfrage. Ja. Und wenn wir diesen Kompass nicht haben, dann bleiben wir sozusagen an Schönheitsreparaturen stecken und finden keine Perspektive, die den Menschen Sicherheit geben kann.
Wenn Sie die Frage, die Sie aufgeworfen haben, so beantworten würden, dass Sie sagen, die Gesellschaft sollte es sich mehr kosten lassen, als das bisher der Fall ist. Das heißt, würde ja dann heißen, dass ja die Gesellschaft in der Gestalt der Steuerzahler mehr Geld reinpulvern müsste in das Rentensystem, weil das ja von dem Umlageverfahren, wie es bisher praktiziert wird, an seine Grenzen stößt, demografisch. Da müssen ja dann immer mehr Rentner versorgt werden durch immer weniger Erwerbstätige. Und da kommt man ja an seine Grenzen und da muss man, wie das ja jetzt schon zum Teil passiert, auf Zuschüsse zurückgreifen. Das müsste dann verstärkt werden, verstehe ich Sie da richtig?
Ja, diese Rede von demografischer Entwicklung oder Generationengerechtigkeit verdeckt ja mehr, als sie erklärt. Also ich glaube, wir brauchen mehr Solidarität. Wir haben festgestellt, dass die Zahl derer, die einzahlen, geringer wird in das System. Nicht in dem Sinne, dass es weniger Personen gibt, die in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen. Aber zum Beispiel die paritätische Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist aufgelöst worden. Das ist mehr als nur eine Finanzierungsfrage. Hinter der paritätischen Finanzierung steht die Frage der Solidarität. Das zweite ist, in unserer Gesellschaft wird die Solidarität verkürzt. Die Gesellschaft mutet es zu wenig allen Bürgerinnen und Bürgern zu, einen solidarischen Beitrag zu leisten, dass nämlich alle Erwerbstätigen in ein System hineinzahlen. Und dann haben wir noch die Finanzierung gekappt. Also es gibt eine Beitragsmessungsgrenze, die liegt in Deutschland, in Westdeutschland bei 6.200 Euro. An dieser Stelle hört dann sozusagen die Solidarität auf. Das heißt, wir haben schon mal drei Stellen, wo der Staat darauf verzichtet, für mehr Solidarität und zu einer Stärkung einer solidarischen Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger, aller Unternehmen mit all ihren ökonomischen Möglichkeiten und auch aller Einnahmen und aller Vermögen so heranzuziehen, dass damit ein soziales Sicherungssystem finanziert werden kann.
Wenn Sie sagen, alle Erwerbstätigen sollen einzahlen, das wirft ja dann auch wieder diese Diskussion, die ja auch geführt wird, auf auch die Selbstständigen sollen einzahlen. Nun gibt es ja Selbstständige mit sehr kleinen Geschäften, also zum Beispiel eine kleine Kioskbesitzerin, die dann möglicherweise sagt, ich brauche alles Geld, was ich verdiene für meinen Lebensunterhalt und kann dann nicht auch noch einzahlen.
Ja gut, da müssen wir unterscheiden. Wenn es darum geht, dass er ein soziales Sicherungssystem hat, das aus einem Versicherungssystem basiert, dann ist das eine Versichertengemeinschaft. Wenn diese Versichertengemeinschaft so organisiert ist, dass kleine Selbstständige da nicht hineinzahlen können, aus welchen Gründen auch immer, dann ist am Ende des Tages der Staat natürlich gefordert. Aber wenn wir beim Versicherungssystem bleiben, heißt das auch, dass deutlich festzustellen, dass der Staat diese Solidarität innerhalb des sozialen Versicherungssystems in den letzten Jahren geschwächt und deformiert hat. Also es gibt so viel Vollzeitbeschäftigte, die nicht voll in die Versicherungskasse zahlen. Es gibt Mini- und Midi-Jobs, die von der Versicherung freigestellt sind. Es gibt Werkverträge, Honorarverträge, die nicht einzahlen. Der Staat selber hat gesagt, dass Langzeitarbeitslose und Hartz-IV-Bezieher nicht mal einen symbolischen Betrag in diese Versicherung einbezahlen. Das heißt, es wird an allen Stellen dieses System der Solidarität, und das ist ein Ausdruck von Solidarität, das Umlageversicherungssystem, diese Solidarität wird beschädigt und geschwächt. Und ich glaube, was wir brauchen, ist eine Verstärkung, eine neue Wertschätzung gesellschaftlicher Solidarität. Und da ist die Politik gefordert, Solidarität zu organisieren. Und auch die Vorschläge, die wir heute oder gestern erfahren haben, sind sozusagen auf dem falschen Weg. Sie stärken nicht die Solidarität. Also es hat sich herumgesprochen, dass Hartz IV, dass die Riester-Rente gerade für kleinere Einkommen ein Flop war und überhaupt keine Lösung für sie bedeutet hat. Immer mehr Menschen ziehen sich auch daraus zurück. Jetzt wird sozusagen dieses selbe System einer kapitalgedeckten Versicherung nochmal neu aufgelegt, indem man über die betriebliche Altersvorsorge spricht. Betriebliche Altersvorsorge heißt ja auch, dass damit das solidarische System wieder geschwächt wird. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Rückbesinnung auf die Stärken von Solidarität und Ausdruck der Solidarität ist ein umlagefinanziertes soziales Sicherungssystem.
Professor Franz Eckbers, Professor für Sozialethik an der Universität Marburg. Vielen Dank. Das war der Tag in HR2 Kultur. Aus der Redaktion verabschieden sich für diese Woche Angela Fitsch, Arne Kapitza, Burkhard Schmidt, Dorothea Schuler und Florian Schwinn. Ich heiße Oliver Glab, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und zu gegebener Zeit natürlich auch einen angenehmen Lebensabend.